Kosmopolit ist eine Zeitschrift, die in recht großen Abständen erscheint, also eigentlich alle paar Jahre, als kleines Buch. Sie wird rausgegeben eben von den Freundinnen der Klassenlosen Gesellschaft in Berlin und der Gruppe Eiszeit in der Schweiz und der Gruppe Lavanderwager in Freiburg. Das sind alles drei Gruppen, die im weiteren Sinne einer sozialrevolutionären Linken zuzurechnen sind, sich also beziehen auf bestimmte eher libertäre marxistische Traditionen, wie beispielsweise den Rätekommunismus, die situationistische Kritik oder die italienische Autonomia. Das heißt, wir stehen so ein bisschen im linken Off, würde ich leider sagen, momentan zu doch sehr weitreichenden Tendenzen in der Linken, die sich ja eigentlich wieder verstärkt auf eine reformistisch-staatliche Option verlegt, also mit Syriza, Hugo Chavez, Linkspartei und so weiter.
Wie gesagt, es geht morgen Abend um ein Thema, über das euch zwei Texte in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Kosmopolit gibt. Der Titel der Veranstaltung ist Ungefragte Arbeitskräfte, Spätkapitalismus und Surplusproletariat. Es geht also um Menschen, deren Arbeitskräfte nicht gebraucht werden, Menschen, die keine Möglichkeit haben, ihre Arbeitskraft zu verkaufen und deren Überleben deshalb in Frage gestellt ist. Jetzt könnte man einwenden, dass die Verüberflüssigung von Arbeitskräften und das Arbeitslosigkeit und Armut, das ist ja eigentlich schon immer Phänomene im Kapitalismus gewesen. Sind. Warum macht ihr das jetzt nochmal zu einem Thema? Also was ist das Neue an Überflüssigkeit im Spätkapitalismus?
Ja, wie du richtig gesagt hast, ist an dem Phänomen als solchem ganz und gar nichts neu. Genau damit beginnen wir eigentlich auch unseren Text in dem Heft, dass wir nochmal hervorheben, dass bereits in den frühen Kritiken am Kapitalismus, also wir nennen da jetzt als Beispiel mal Friedrich Engels, einschlägige Schrift, genau dieses Problem bereits benannt wird. Wir denken einfach, dass dieser Prozess sich einfach in den letzten Dekaden gewissermaßen globalisiert hat. Das heißt, wir haben es heute einfach mit anderen Größenordnungen zu tun. Eine wesentliche Verschiebung, eine wesentliche Entwicklung im Laufe des 20. Jahrhunderts besteht aus unserer Sicht eben darin, dass eine gewisse Ruhe des kleinbäuerlichen Landlebens, das sozusagen immer ein stabilisierendes Moment war im Weltkapitalismus, mehr und mehr abgeschmolzen wurde. Das heißt, was passiert ist, ist, dass es eine Verschiebung gegeben hat vom Land zur Stadt. Das heißt, die Landbevölkerung ist kleiner geworden, die Kleinbauern als Klasse sind nicht verschwunden, aber stark dezimiert worden. Und diese Leute zieht es also in die Städte, in diese neuen Megacities, die allerdings, wie Mike Davis in seinem Buch sehr schön beschrieben hat, Planet der Slums, oft eben Slum-Cities eigentlich sind und finden dort im, sagen wir mal, abnehmendem Maße eigentlich nur noch Möglichkeiten, in einigermaßen regulären Formen ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Also wir denken, dass insofern da überhaupt kein Widerspruch vorliegt und nur aus dem Grund, dass es sich ja um ein an sich altes Phänomen bereits handelt, kann man dann eben auch im Versuch einer theoretischen Deutung eben nochmal diesen Rückgriff machen auf Marx, der sich ja mit genau diesem Problem rumgeschlagen hat. Aber wir denken einfach, wenn man mal vergleicht, also jetzt die letzten großen Wellen von Kämpfen, die es global gegeben hat, und das neben, sagen wir mal, die Situation von 1968 stellt, denken wir, dass da global gesehen eine wesentliche Differenz liegt. Ja, also wir können um 68 herum feststellen, dass es eben diese ganzen klassischen nationalen Befreiungsbewegungen in der Peripherie gibt. Dieses Modell ist im Prinzip mehr oder weniger abgedankt heutzutage und stattdessen haben wir städtische Kämpfe, haben wir Kämpfe von Leuten, die keine Kleinbauern mehr sind, keine Kleinproduzenten mehr sind, sondern die eben aller Produktionsmittel beraubt worden sind, sich dort zusammenballen und dann teilweise in den obskursten Formen irgendwie noch teilhaben an den globalen Produktionsketten, aber eben nicht so, wie es vielleicht in der alten Arbeiterbewegung mal die Vision gab, eines wachsenden Heeres von Industriearbeitern, die quasi dann in der Produktion zusammengeschweißt werden, dort ihre Kampfformen ausbilden und dann eines Tages den ganzen Laden übernehmen können. Wir denken, dass also da eine entscheidende Spannung im Moment drin liegt.
Also du hast jetzt gesagt, große Teile der Landbevölkerung sind abgeschmolzen und in dem Zusammenhang wächst in den Städten sozusagen die Überschussbevölkerung. Die Überschussbevölkerung hat ein nie gekanntes Maß angenommen, die Überschussbevölkerung. Genau. Wenn man jetzt mal im globalen Maßstab die letzten Jahrzehnte zurückschaut, kann man da Hauptursachen für diese Verüberflüssigung ausmachen?
Naja, da kommen wir jetzt sozusagen zu der großen Frage, warum ist es so? Kann man das, wie Marx es ja versucht hat, im Kapital sozusagen als dramatischer Abschluss des ersten Bandes, kann man das vielleicht sogar als ein Gesetz fassen? Da wird es natürlich sehr vertrackt, weil man es immer zu tun hat mit jetzt in der konkreten Situation natürlich mit einer Vielzahl von Entwicklungen und Faktoren. Und ich möchte auch nochmal gleich davor sagen, dass natürlich das Bild global auch kein völlig einheitliches ist. Ja, also es gibt durchaus natürlich auch in der linken Diskussion, sagen wir ruhig mal, Gegenposition zu dem, was wir als Surplus-These fassen würden. Denn es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass auch gerade in den letzten Dekaden neue Industriearbeiterklassen entstanden sind, also insbesondere in Südostasien und ganz besonders in China. Grundsätzlich denken wir einfach, dass das, was sich jetzt wirklich im Weltmaßstab geltend macht, eine Tendenz ist, des Kapitals lebendige Arbeit rauszurationalisieren aus den Produktionsprozessen. Und das sind interessanterweise also auch Befunde, die man bei stinkbürgerlichen Analysten findet. Also wir haben uns jetzt im Zuge dieser Debatte durch größere Mengen von eben Berichten, Analysen dieser ganzen bürgerlichen Thinktanks und Statistiker gequält, muss man sagen, um eben nicht einfach freihändig intuitiv so eine Diagnose zu stellen. Und es ist ganz verblüffend, also dass erzbürgerliche Leute, die sich diese Prozesse angucken, zu einem sehr ähnlichen Ergebnis erstmal kommen in der Beschreibung und einfach sagen, sinngemäß, die Industrie ist nicht mehr das, was sie mal war. Sie absorbiert heute einfach nicht mehr in dem Maß große Massen von ungelernten Leuten, wie das in der Vergangenheit mal der Fall war. Das heißt, was man auseinanderhalten muss in der Analyse ist, zum einen, welches Gewicht haben diese Newcomer auf dem Weltmarkt mit ihren neuen Exportindustrien und was bedeutet das aber im Inneren, also für die Zusammensetzung der Bevölkerung, also für die Beschäftigungsstruktur der Bevölkerung? Will sagen, natürlich haben sich da neue Schwerpunkte im Weltkapitalismus rausgebildet, die Gewichte verschieben auf dem Weltmarkt. Das heißt aber nicht unbedingt, dass dort irgendwie aberwitzige Absorptionseffekte stattfinden. Also der zweite Text im Heft von der Gruppe Endnotes behauptet ja sogar entgegen dem Augenschein, dass die Zahl der Industriearbeiter in China sogar auch lediglich konstant geblieben sei, also gar nicht mal gewachsen ist. Da kann man sich lange drüber streiten im Einzelnen, nur würden wir eben davor warnen, den Augenschein starker neuer Industriezentren zu verwechseln mit einer Industrialisierung, wie wir sie klassischerweise aus der europäischen Sozialgeschichte kennen, also wo mal Höchstzahlen von, sagen wir, 40-50% teilweise erreicht waren der arbeitsfähigen Bevölkerung, die in der Industrie gearbeitet hat. Und das sind durchaus Befunde, die man also nachlesen kann bei der ILO, bei der UN-Konferenz über Handel und Entwicklung und so weiter, die eigentlich das in den letzten Jahren nachgezeichnet haben.
Also wenn wir von Überschussbevölkerung, von ungefragten Arbeitskräften ausgehen, dann stellt sich ja die Frage, warum es dem Kapitalismus nicht gelingt, diese Überflüssigen in produktive Lohnarbeiter zu verwandeln. Und ihr stellt euch diese Frage ja auch in den Text. Und du hattest das jetzt schon am Rande erwähnt. Es ist schwierig, da von einem Gesetz auszugehen, sozusagen ein Gesetz der Verüberflüssigung oder so. Wie kann man denn dann theoretisch damit umgehen? Also ist das jetzt nur falsche sozialstaatliche Politik, dass es diese Überflüssigen gibt? Oder ist das doch was dem Kapitalismus irgendwie innewohnt?
Nein, wir sagen ja gerade mit Marx gewissermaßen, dass es eine innere Tendenz des Kapitals ist. Nun weiß man, also wir würden eher den Begriff der Tendenz bevorzugen, beziehungsweise den Begriff des Gesetzes eben als den einer historischen Tendenz verstehen, wo es dann bekanntermaßen auch immer andere Tendenzen geben kann. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass man jetzt die Marx'sche Prognose nimmt und das bedeutet dann, dass sozusagen ab dem Jahr 1867 es also da ein stetiges Anwachsen geben muss. Wir sagen nur, wenn man sich die letzten 3, 4, 5 Jahre anschaut, wird man eben genau diese Tendenz global beobachten können, aus den genannten Gründen. Das heißt, was zu Buch schlägt, ist nochmal eben das, was die jetzige kapitalistische Produktionsweise vor allen anderen historisch bekannten Produktionsweisen auszeichnet, eben, dass sie nicht nur auf Innovation und Rationalisierungsprozesse, also dass die nicht nur möglich sind, sondern dass sie tatsächlich als ein zwingendes Moment im Innersten dieser Produktionsweise sozusagen eingebaut sind und es eben diese ständigen Rationalisierungsschübe geben muss. Und momentan sehen wir eben die Auswirkungen in diesem ja doch deutlich gewachsenen Heer von mehr oder weniger überflüssigen Leuten. Und Um das auch nochmal dazu zu sagen, natürlich war unser Beweggrund, überhaupt diese Frage nochmal etwas systematischer anzugehen, jetzt nicht aus irgendwelchen marxologischen Fragen oder so gespeist, sondern eben aus der Auseinandersetzung mit laufenden Kämpfen. Das war ja insbesondere bei dem, was man als arabischen Frühling nennt, ist es ja auch den bürgerlichen Kommentatoren irgendwie nicht entgangen, dass es dort also eine wirklich massenhafte, insbesondere Jugendarbeitslosigkeit gibt und das eine ungeheure Instabilität in diese Gesellschaften reinbringt. Und das war für uns nochmal der Ausgangspunkt, da eben das etwas genauer aufzudröseln.
Der Name eurer Gruppe ist ja Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft und der Name lässt ja schon erahnen, dass es euch um eine revolutionäre Überwindung der Verhältnisse geht. Jetzt ist es ja aber so, wir sind auch schon ein bisschen darauf gekommen, dass die klassischen marxistischen Revolutionsvorstellungen von der Arbeiterklasse ausgehen, die ja eigentlich schon qua ihrer Einbindung in den Produktionsprozess vereinigt ist und die ihre Produktionsmacht gegen die Verhältnisse mobilisieren kann. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass ein ganz großer Teil der Weltbevölkerung gar nicht mehr aus produktiven Lohnarbeitern besteht, dass viele Arbeitskräfte vom Kapital schlicht gar nicht gebraucht werden, dann bekommt diese klassische Revolutionsvorstellung ja ein Problem. Wie kann man jetzt aus eurer Sicht trotzdem vom Problem der ungefragten Arbeitskräfte aus eine revolutionäre Perspektive aufmachen?
Na, zum einen ist natürlich diese Konstellation Ausdruck einer ganz grundlegenden Verkehrung in diesen Verhältnissen. Also was da ja handgreiflich wird, ist eben diese absurde Verdrehung im Kapitalismus, dass nicht die Produktion irgendwie für die Leute da ist und von den Leuten gemacht wird, sondern das Schicksal aller Einzelnen davon abhängt, ob sie zufälligerweise für die Produktion benötigt werden oder nicht. Und Marx hat das ja auch immer wieder, das ist eigentlich ein altes Motiv der Kritik, ja betont, also dass das Verrückte am Kapitalismus ist, dass diejenigen, die eben noch in einer regulären Arbeit stehen, ausgepresst werden bis zum Letzten, während andere sozusagen zwangsweise arbeitslos sind, also von Arbeit befreit sind, aber in einer sehr heiklen, problematischen Weise. Also grundsätzlich ist diese Konstellation natürlich eine, die eine ungeheure Sprengkraft hat und die Möglichkeit und Notwendigkeit einer vernünftig eingerichteten Produktion nochmal sehr, sehr drastisch vor Augen führt. Die Frage, wie man sich das dann vorstellen kann, wenn vielleicht bestimmte klassische Vorstellungen tendenziell anachronistisch geworden sind, das ist eine komplizierte Frage. Also manches ist natürlich auch nicht hinfällig geworden. Es steht ja völlig außer Frage, dass die Aufhebung des Kapitalverhältnisses auch heute eben nur vonstatten gehen kann, sagen wir mal, als eine wilde Welle von Besetzungen, Betriebsbesetzungen, wo eben der Produktionsapparat dem Kapital entrissen wird und in einer nicht warenförmigen Weise in irgendeiner räteartigen Struktur vielleicht übernommen wird. Daran hat sich nichts geändert. Also rational kann man sich die soziale Revolution ja gar nicht anders vorstellen. Die Frage ist eher, wie schlägt sich jetzt diese Konstellation von überflüssigen und produktiven Kernen in den aktuellen Kämpfen nieder? Da muss man sich die Sachen natürlich im Einzelnen anschauen. Wir haben schlaglichtartig nur angeführt jetzt das Beispiel Ägypten, wo eben ein ägyptischer Genosse im Prinzip gesagt hat, dass bei dem Sturz 2011 von Mubarak im Prinzip eben diese prekären Tagelöhner, also diese mehr oder weniger überflüssig gemachten Leute, die nur noch sehr sporadisch Beschäftigung finden, dass die eigentlich das treibende Element waren und dass diejenigen, die in geregelten Fabrikjobs noch stecken, tendenziell Angst haben, in dieses Prekariat abzurutschen. Das heißt, diese Situation, in der eigentlich eine ungeheure Sprengkraft liegt, kann, wenn es blöd läuft, auch erstmal was Stabilisierendes und Disziplinierendes haben, insofern die produktiven Kerne eben, ne, also denen sozusagen ein Schicksal da vor Augen steht, dass sie auf keinen Fall haben wollen. Also ein anderes Beispiel, auf das wir kurz verweisen, waren die Aufstände in Argentinien vor 15 Jahren. Da war es eben auch so, dass die Piqueteros, also die wirklich Ausgespuckten im Zuge der Umstrukturierungsprozesse, die treibende Kraft waren auf der Straße und dann dicht gemachte Pleitebetriebe, die wurden übernommen, aber dort, wo eben noch die Lohnarbeit funktioniert, wurde sie von den Lohnarbeitern eben auch nicht angegriffen. Wir meinen das alles nicht irgendwie im Sinne eines Defätismus, einer Schwarzmalerei oder irgendwie im Sinne eines Abschieds vom Proletariat, weil man jetzt sozusagen mit den Überflüssigen ein neues Subjekt hätte. Man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel 2010 offenbar die größte globale Streikwelle in der Geschichte des Kapitalismus stattgefunden hat. Das heißt, diese Lohnarbeitsverhältnisse gibt es weiter und sie bleiben weiter auch ganz wesentlich für jede Vorstellung von Überwindung. Die Frage ist einfach, wie wirkt sich dieses Heer der Überflüssigen auf die Kampfbereitschaft und auf den Verlauf solcher Kämpfe aus?